Wir wollen fortfahren in unserem Römerbrief, Kapitel 12, von Vers 6 ab, Seite 169 im Neuen Testament bei den ausgelegten Bibeln. Wir müssen dort mitten im Vers 6 einsetzen, denn dort hörten wir auch das letzte Mal auf. Da ging es um die Gaben im Dienst der Gemeinde. Wir sprachen davon, dass diese Gaben, die Gott jedem gibt, aufeinander zubezogen sein müssen, dass man sich nicht überschätzen darf, nicht sich irgendetwas Falsches einbilden von seinen Gaben. Hat jemand die Gabe der prophetischen Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand die Gabe des Dienens, so diene er. Ist jemand zum Lehren berufen, so lehre er. Ist jemand zum Ermahnen berufen, so ermahne er. Sagen, was soll das? Das sind immer genau die gleichen Äußerungen. Ja, bitte, der soll nicht was anderes suchen und er meint, er muss irgendwas Tolles noch machen. Das, wo er seine Gaben hat, die soll er einbringen, da soll er wirken. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Wer der Gemeinde vorsteht, der sei mit Eifer dabei. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es fröhlich. Die Liebe sei ohne falsch. Gibt's das, falsche Liebe? Ja, da werden wir nachher noch davon reden müssen. Hasst das Böse. Haltet fest am Guten. Eure brüderliche Liebe sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Lasst euch vom Geist entzünden. Oder seid brennend im Geist, hieß es in der älteren Luther-Übersetzung. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der notleidenden Brüder an, seid stets gastfreundlich. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern nehmt euch der Geringen an. Haltet euch nicht selbst für klug. Herr, du kannst die Befehle hier für uns zu lauter Angeboten eines neuen Lebens machen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt sehr viele einsame Menschen heute. Warum? Weil die menschlichen Beziehungen auseinanderbrechen. Wie noch nie zuvor sind die Ehen in eine Krise geraten und wahrscheinlich kein einziges dieser Bündnisse ist anders begonnen worden als mit großen Worten der Liebe. Aber nicht anders ist es, wo wir zusammenleben in den Häusern. Nicht anders ist es zwischen Jung und Alt, in den Arbeitsplätzen. Darüber würde jetzt niemand von uns reden, dass er Angst hat, morgen wieder an seine Arbeitsstelle zu gehen. Doch nicht wegen der Arbeit, sondern wegen der Kollegen, die ihn dort erwarten. Und diesen spöttischen Unterton, der einen trifft. Und die Verletzung in den Wunden, die immer wieder uns so zu schaffen macht. Und darum haben sich viele Menschen abgeschlossen und haben die Tür zugemacht und gesagt, ich will nichts mehr wissen. Die Einsamkeit heute ist eine Folge der abgebrochenen Beziehungen und wir leben in einer Welt, in der doch hier die größte Not auch des Friedens untereinander liegt. Und darum ist es so wichtig, dass unsere Gemeinden Stätten sind, in denen Gemeinschaft gelebt wird. Dann ist das bei vielen Christen ein Problem. Wie war denn das bei den Urchristen? War das wirklich damals so eine Idealgemeinde? Sie können das selbst nachprüfen an der Apostelgeschichte, dass es manche Konflikte gab, auch manche dunkle Schatten in dieser ersten Christengemeinde. Das ist gut, dann wissen wir wieder, das waren Menschen wie wir, bedroht, versucht, mit allen Schwächen, so wie wir hier leben. Aber es ist ein Wunder, dass Gott tun will, dass er in seiner Gemeinde dieses Miteinander schenken will, dieses neue Verstehen untereinander. Wir Christen haben also eine riesige Aufgabe vor uns, der Welt nicht bloß mit Sprüchen zu erzählen, wie alles sein sollte, sondern das zu leben. Wir sind ja eigentlich die Avantgarde der Ewigkeit, das Volk Gottes, diese Leute, die einmal vor dem Thron Gottes stehen. Und wir sollten in einer ganz besonderen Weise das hier leben, wie die neue Gemeinschaft aussieht, wenn Gott die Herzen der Menschen verwandelt. Man kann es auch anders sagen, in dieser irdischen Gemeinde, in der wir hier zusammen sind, hier in der ganz normalen menschlichen Gemeinde, will Jesus seine Herrlichkeit offenbaren. Wir sind ja Menschen mit all ihren Begrenzungen und Schwächen. Und Jesus will uns alle so zueinander führen, dass wir uns mit unseren Gaben ergänzen, stärken, ermutigen. Jetzt ist das aber ein Problem. Ich weiß nicht, heute Morgen sind manche vielleicht gekommen, die sagen, ich wollte heute Morgen ein Stück Bibelauslegung hier mitbekommen, mehr will ich gar nicht, ich will gar nichts von der Gemeinschaft. Der neben mir sitzt, der interessiert mich nicht. Ich kann ihm zwar einen guten Morgen wünschen, aber im Übrigen, ich möchte ja nur die Wortauslegung mitnehmen. Ich muss Sie jetzt an dieser Stelle fragen, ob Sie an dem großen Geschenk Gottes vorübergehen wollen, Gemeinschaft zu finden, aus Ihrer Einsamkeit, aus Ihren Verwundungen zu erleben, wie Sie in eine Gemeinschaft der Liebe hineingestellt sind. Nicht bloß hier. Haben Sie vielleicht eine andere Gemeinschaft? Wir denken an unsere landeskirchlichen Gemeinschaften, den Eidlinger Kreis, die Süddeutsche Gemeinschaft oder die Hahnsche Gemeinschaft, den Hausbibelkreis, in dem Sie das leben. Das sind Schwestern und Brüder, die mir mehr bedeuten als meine Blutsverwandten. Wenn Sie darauf verzichten, dann sind Sie selbst schuld. Das ist die größte Gabe, die uns Jesus zum Spüren, zum Fühlen hier gibt. Unsere jungen Leute praktizieren es in dieser herzlichen Weise in ihren Jugendgruppen. Wer aus dem offenen Abend kommt oder aus den Hauskreisen des offenen Abends, der weiß, was Gemeinschaft bedeutet. Ich möchte die anderen bitten, sie müssen an einer Stelle die Gemeinschaft mit Christen leben. Das geht ja jetzt im Zusammenhang des Römerbriefs darum, ob dieses neue Leben, das uns Jesus schenkt, auch wirklich gelebt wird in den irdischen Bezügen, da wo wir uns treffen und grüßen. Unser Glaube will tätig sein und darüber haben wir nun hier ein paar ganz konkrete praktische Ratschläge. Es sind so viele Weisungen, dass wir jetzt fast in Gefahr geraten zu schlampen. Und das oberflächlich zu nehmen, man sollte Sonntag für Sonntag eins herausgreifen und dann ganz gründlich drüber reden. Ich habe versucht, diese Befehle zu ordnen in verschiedene Gruppen und möchte zuerst sprechen, wir müssen im Kleinen treu sein. Das ist ein Sog unserer Zeit, dass man dauernd große Pläne macht. Und dauernd über seine Verhältnisse lebt. Was hat man Großes vor, was man alles verwirklichen will? Und dann ist man am Ende enttäuscht, wie wenig man hier schafft und wie wenig man fertig bringt. Darum spricht Paulus von den verschiedenen Gaben, die Menschen haben, die sie einbringen in die Gemeinde. Und das Erste, was er nennt, ist die Gabe prophetischen Redens. Ja, was ist das denn? Ist das nicht vielleicht einer, der uns heute geheimnisvoll sagen kann, wann die Welt untergeht und ob ein dritter Weltkrieg kommt? Auch wenn das sehr wunderfitzig klingt, muss ich Sie warnen, es steht in der Bibel genau drin, dass über die Worte der Bibel nichts hinaus gesagt werden kann. Wer etwas hinzufügt, der wird ausgestoßen aus dem Volk Gottes. Gott in seinem Wort alles niedergelegt, was wir brauchen. Die Gabe prophetischen Redens ist das, was wir praktizieren. Was ich heute Morgen tun will, dass ich Ihnen dieses Wort auf Ihr Leben konkret zusage. In anderen Bibeln steht Weissagen. Auch hier ist nicht gemeint, dass wir irgendwelche Geheimnisse entschlüsseln, die wir Menschen ja doch nicht entschlüsseln dürfen und die uns Jesus bewusst nicht entschlüsselt hat.
sondern dass wir das sagen einem Menschen auf den Kopf zu, du brauchst dies und jenes. Das ist im Wort Gottes für dich gesagt und das hat für dich eine ganz besondere Konsequenz. Das ist nicht nur für uns Pfarrer so, das geschieht ja auch in der Seelsorge. Das geschieht dort, wo wir im Hauskreis miteinander reden und das Wort Gottes konkret zuspitzen in eine Lage hinein. Wenn du die Gabe hast, das Wort Gottes konkret auszulegen, nimm diesen Dienst und bring ihn ein in die Gemeinschaft der Christen. Wir sind hier kein Einmannbetrieb, wo nur einer redet, sondern wir brauchen die Gaben, dass Menschen erkennen aus der Schrift, was heute Not tut, was heute konkret getan werden muss. Aber sofort setzt Paulus hinzu, als die nächste Gabe, die uns Jesus schenkt, eine Gabe, mit der unser doch so notvolles Leben plötzlich beschenkt wird, das ist, dass wir dienen können. Das Wort, das heute nimmer hoch im Kurs steht, aus dem wir den Dienst der Diakonie abgeleitet haben, das ist die Gabe, einem anderen ganz praktisch zu helfen. Nicht, dass das eine über dem anderen steht, es gehört ja auch zusammen und wird immer wieder miteinander wahrgenommen. Das wäre schlimm, wenn unsere Krankenschwestern unseren Kranken nicht auch ein Wort des Zuspruchs und der Ermutigung sagen könnten. Aber das ist ein voller Dienst, wo unser Leben ganz praktisch zur Entfaltung kommt, im Dienen. Und was wären unsere Gemeinden ohne so viele, die da mithelfen, praktisch beim Kochen und beim Packen und beim Austragen, beim Vorbereiten dieses Raumes zum Gottesdienst, beim Mithelfen und Mitsingen im Chor, dienen. Alle diese Gaben haben ihre Grenze dort, wo Gott mir die Gaben gegeben hat. So sei sie dem Glauben gemäß, wie Gott sie dir anvertraut hat. So benütze es. Wenn sie in einem Amt stehen, ist das Große, dass Gott ihnen auch die Gaben gibt. Wir haben das oft erlebt in unseren Jugendgruppen, wenn man da sich überlegt, kann man so einen jungen Menschen jetzt schon in die Verantwortung hineinstellen? Und plötzlich sagt man ein halbes Jahr später, merkwürdig, der ist richtig gewachsen. Gott gibt die Gaben mit dem Amt. Wo im Glauben einer die Hände ausstreckt, sonst könnten wir nie etwas ergreifen und nie ein solches Amt auf uns nehmen. Und dann gibt es verschiedene Gaben des Zuspruchs. Und Sie müssen jetzt überlegen, wo liegt Ihr Dienst? Sollte jetzt heute jeder weggehen und sagen, jetzt weiß ich, wozu Gott mich braucht und wo er mich einsetzen will. Da gibt es die Ermahnung. Ist jemand zum Ermahnen berufen, dann soll er auch ermahnen. Für uns klingt das unangenehm, wir kennen sonst viel lieber das Trösten. Aber das ist wichtig, einem Menschen auch zu sagen, leb das doch, was du jetzt hörst in der Predigt, auf dem Nachhauseweg. Du brauchst doch nicht den Kopf hängen zu lassen. Du darfst doch damit rechnen, dass Jesus dir Stärke und Kraft gibt. Ermahnen Sie doch einen. Ermahnen meint, dass er das wirklich nur nimmt im Glauben und im Leben verwirklicht. Stell ihn doch hinein in die Konsequenz dessen, was er gehört hat. Ermahne ihn, aber dann auch vom Lehren. Das Lehren ist eine besondere Gabe. Die Bibel unterscheidet immer wieder das Evangelisieren, das ist andere Menschen, die noch nicht glauben, herzuführen. Und auf der anderen Seite das ruhige, sachliche Erklären der großen Grundlinie des Glaubens, so dass man es verstehen kann. Nicht, dass sie dauernd denken, ich müsste eigentlich andere Gaben haben, sondern dort in einem Hauskreis, in der Gemeinschaft, kommen die verschiedenen Fähigkeiten zusammen. Der eine ist der ruhige Denker, der andere ist der feurige Missionar. All die Gaben gehören zusammen bis hin zum Geben. Wenn man etwas gibt, da wird an unsere Opfergaben gedacht, die wir einbringen, an sonstige Dienste, die wir tun, dann mit lauterem Sinn. Nicht, dass man mit Traurigkeit und mit Motzen das tut und meint, da werde etwas von uns abverlangt, sondern vor Gott diesen Dienst. Das Leiden in der Gemeinde, im alten Luthertext steht da vom Regieren, das braucht auch Menschen, die in der Gemeinde die Linie angeben, aber es wird deutlich gewarnt. Nicht, dass sie ihren Willen der Gemeinde aufdrücken, sondern dass einer vorsichtig und sorgfältig sich von Gott leiten lässt in diesem Dienst, weil er auch irreführen kann und Gewissen zusammendrücken kann. Und von der Barmherzigkeit steht noch da, die geübt werden soll als die praktische Auswirkung unseres Christseins, barmherzig zu sein, dieses Mitfühlen mit anderen, aber in einer Fröhlichkeit, dass es andere mitreißt. Es gibt ja diese wehleidige und klagende Barmherzigkeit, wo man wieder sein eigenes Opfer nur bestaunt. Es ist ein Vorrecht, dass wir barmherzig sein dürfen. Unsere Gemeinden sollten Stätten sein, wo man mitfühlen kann. Mit Menschen, die in Not sind. Jetzt rede ich so theoretisch drüber und hätte viel lieber ganz praktisch so gesprochen, ob wir das jetzt verwirklichen können in den Gruppen und Gemeinschaften, wo wir sind. Wenn Sie vor dem Gottesdienst da sitzen und mit Ihrem Nebenmann ein wenig reden, das ist ein Dienst, eine Gabe, die Sie da zur Anwendung bringen, wenn Sie nur mithören, was den anderen drückt und was ihn belastet und was ihn beschwert. Sei im Kleinen treu. Es wird heute viel darüber geredet, wie man die Gemeinde erneuern kann und wie unser kirchliches Leben wieder in Schwung kommt. Meinen Sie anders als mit der Treue im Kleinen? Das wird leuchten in die Dunkelheit der Welt hinaus. Das werden unsere Nachbarn sehen. Wenn wir hier einander lieben, einander annehmen, einander ermahnen, füreinander da sind, sei im Kleinen treu. Da setzt Paulus die große Botschaft des Römerbriefes um. Nun kommt das Zweite, nichts ohne Liebe. Dass die Liebe für Christen eine große Rolle spielt, ist klar. Aber wir leiden ja heute besonders an dem Missbrauch der großen Worte. Und die Liebe, die ist in vieler Munde, auch heute wird viel über Liebe gesprochen. Ist es die Liebe, die Jesus meint? Wir müssen aufpassen und Worte ganz genau ansehen. Auch wenn heute von Gerechtigkeit gesprochen wird, von Frieden, von Liebe. Was meint denn eigentlich Gottes Wort, wenn von Liebe gesprochen wird? Und darum setzt Paulus hinzu, weil damals dies nicht anders war, dass die Liebe nicht ein schmusiges Gefühl ist, nichts Klebriges, sondern etwas ganz Klares und Eindeutiges. Die Liebe erweist sich am konkreten Nein zum Bösen. Hasst das Böse. Liebe hasst das Böse, nicht den Bösen, hasst das Böse. Wenn Liebe in uns ist, dann werden wir einen Abscheu kriegen vor dem Gemeinen, vor dem Unreinen, vor dem, was Leben zerstört. Und das darf man leidenschaftlich sagen, weil darin Liebe sich zeigt in einer Gemeinde. Liebe zum Menschen und doch so eindeutig in der Sache. Liebe kann ja manchmal eine Maske sein. Und immer wieder wird dann das auch in den Christengemeinden so wieder vorgeholt. Wir sollten ja einander lieb haben und darum dürfen wir nicht klare Dinge aussprechen. Gerade darum müssen wir klare Dinge sagen, eindeutig. Und das Wort Hass sagt deutlich, um was es geht. Wir sollten einen Abscheu kriegen vor dem, was Menschenleben zerstört. Das Böse beim Namen nennen. Wir wollen keine Maske tragen. Wir wollen nicht dieses Lächeln im Gesicht tragen, aber eine Liebe haben, die am Guten festhält, die Werte und Leitziele kennt, für die wir uns einsetzen, Liebe üben. Bei den ganzen Worten, das klingt jetzt fast ein wenig wieder, so wie wenn das bloß Sprüche wären, wenn wir nicht die Spur Jesu hier hätten, in die uns Jesus hineinführt und wenn das Opfer unseres Lebens gebracht wird, dann in den Fußspuren Jesu jetzt zu leben. Das zu verwirklichen. Und diese Liebe zeigt sich darin in einer Gemeinde, dass wir einen Guinness-Rekord aufstellen und alle übertrumpfen im Ehren des Anderen, dass wir heute Morgen herkommen und uns überlegen, wie kann ich einen anderen ehren? Ist das Ehren denn so wichtig? Ja, bei uns spielt es eine große Rolle. Für unsere Person, da soll es dir gleichgültig sein. Hast du einen, der im Leben zu kurz gekommen ist? Siehst du einen? dann ehre ihn heute Morgen. Sag ihm ein ermutigendes Wort. Richte du ihn auf. Schön, dass wir dazu da sind, einander eine Ermutigung zuzusprechen, einander Ehre zu erweisen. In der Gemeinde soll Platz sein für den Einsamsten und den Verlassensten. Und dass er spürt, hier interessiert man sich für mich. Sondern unsere Kinder sollen das wissen, wie klein sie sind. Hier guckt man nicht auf mich herunter, hier nimmt man mich voll. Und hier bin ich angenommen von den anderen. Eure Liebe sei herzlich. Auch da, wo ihr einander Schwestern und Brüder nennt, soll das kein bloßes Wort sein, sondern erfüllt mit inniger Anteilnahme. Es ist ein Zeichen für die Kälte in unseren Gemeinden, dass wir oft so leicht dieses Wort im Munde führen. Herzlich, lieb und herzlich. Liebe Frau, darf ich Ihnen herzlich in Ihren lieben Mantel helfen? Dass wir solche Worte gebrauchen, die nichts bedeuten, mit einer Überfülle, ob das wirklich drinsteht und herzlich ist, wie wir einander grüßen, wie wir aufeinander zugehen. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, dass wir die Alten ehren, sollte selbstverständlich sein, dass einer dem anderen den Rang ablaufen will, ihn zu ehren, ihn zur Geltung zu bringen, ihm zur Entfaltung seiner Gaben zu helfen. Lasst euch vom Geist entzünden. Das ist ein Zeichen, dass der Geist Gottes unsere trägen Leiber lebendig machen kann, damit das brennt und wirklich von innen herkommt. Dient dem Herrn, macht das zu einem Dienst, dass euer ganzes Leben so dargebracht wird. Seid brennend im Geist. Was meint denn das, dass wir einen Eifer haben? Nicht diesen Eifer, wie ihn die Welt hat im Fanatismus, sondern eine Hingabe unseres Lebens, so dass etwas für Gott herauskommt und Frucht für ihn entsteht. Was ist denn manchmal falsche Liebe? Eure Liebe sei ohne falsch. Liebe hat diese Art an sich, dass sie etwas an sich zieht. Sie kennen das ja. Das ist Eifersucht. Da will ich etwas für mich gewinnen. Warum habe ich meine Frau geheiratet? Weil ich einen Schatz haben will. Für mich. Ist doch klar. Ich habe doch nicht aus diakonischen Motiven meine Frau geheiratet. Ich will doch was für mich haben. Liebe sucht doch etwas für sich zu gewinnen. Und erst dort bei Jesus kommt die Umkehrung der Liebe. Dass Liebe Opfer bedeutet für den anderen. Jesus, der nichts für sich selbst sucht, sondern alles dem anderen schenken will. Liebe, die sich verströmen kann. Eure Liebe sei ohne falsch, eindeutig eine schenkende Liebe. Nicht mehr das suchen, was mich zurechtbringt und wo ich profitiere und wo ich meine Gefühle befriedige, sondern eine Liebe, wo ich schenken kann und weitergeben kann. Und das Letzte noch, Taten mit Weite. Taten mit Weite. Es ging ja an dem ganzen Abschnitt, den ich überschrieben habe, Glaube, der an der Liebe tätig ist, um unser Tun nun in der Gemeinde, da wo ich mit anderen Christen lebe, das, was wir tun, sieht so klein aus, so alltäglich. Doch sind es Taten, die schon auf die Ewigkeit hinzuweisen. Mir fehlt in diesen Tagen am meisten eigentlich der Verlust an Ewigkeit. Kaum ein Mensch ist sich bewusst, dass er in wenigen Jahren wahrscheinlich vor dem Thron Gottes in der Ewigkeit steht. Manche unter uns werden noch dieses Jahr sterben. Sind wir uns dessen bewusst? Wir sollten doch unsere Taten, die ganz alltäglichen Dinge, viel konkreter im Licht der Ewigkeit leben. Auf dieses Ziel hin. Und darum steht so viel hier auch noch da, wie diese Taten des Glaubens eigentlich nicht kurze Taten sind, nicht vergängliche Taten, sondern Bedeutung haben, weil sie von Gott gefüllt sind bis zum ewigen Leben. Darum ist das Glas Wasser, das wir reichen, und das Wort, das wir sprechen, das ermutigende Wort, etwas, was noch bis in die Ewigkeit hinein gilt und Bedeutung hat. Darum ist dem Paulus so wichtig, dass wir in der Gastfreundschaft stehen. Warum eigentlich? Weil das gefährlich ist, dass wir nur noch die mögen, die wir kennen. Das ist ja oft der Tod in unseren christlichen Kreisen, dass man sagt beim Kaffeemittag, da belege ich den Platz für Frau so und so, das ist meine Freundin. Und wenn ein Fremder reinkommt, dann ist er abgestoßen, weil ja gar kein Platz für ihn mehr frei ist, vielleicht am neuen Tisch. vor lauter persönlichen Bekanntschaften. Darum sollt ihr offen sein für die Fremden, für die Neuen. Da erweist sich Liebe. Ob man im Gottesdienst einmal umschaut, da ist ein Gesicht, das kenne ich nicht. Gerade darum will ich mich daneben hinsetzen. Natürlich sagen sie, ich bin so scheu. Aber ihre Scheu ist falsch, ist ungeistlich. Sie müssen auf Menschen zugehen. Ich geniere mich doch auch so wie sie. Aber da warten Menschen heute auf uns.
Wir waren ja schon öfter betroffen, wenn Menschen sich aus unserem Gottesdienst heraus das Leben genommen haben. Ein Tag später, zwei Tage,
das wussten wir alle gar nicht. Warum wissen wir es nicht? Sind sie alle so kalt? Oder haben wir diesen Blick für die Ewigkeit?
Darum meint dieses Gastfreisein nicht, dass man die Hotelkosten sparen soll, sondern ob unsere Häuser offen sind, dass wir sagen, so wie es ist, darf einer reinkommen, auch wenn in der Küche nicht gespült ist und das Wohnzimmer nicht aufgeräumt ist. Herzlich willkommen, setz dich hin, du gehörst hier herein, das was mein ist, ist dein. Nehmt euch der notleidenden Brüder an und der Schwestern, die haben es auch nötig. Seid stets gastfreundlich und dann segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Lasst das andere spüren, wie ihr Feindschaften überwinden könnt und das Böse ihnen nicht nachtragt. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Eine Gemeinde steht mittendrin in den Nöten und ist fühlsam mit dem, was Menschen heute empfinden. Aber hat eine weite Hoffnung, kann davon reden, dass Christen nie traurig sein müssen, weil sie von den großen Möglichkeiten Gottes wissen und von dem Ziel, auf das die Weltgeschichte zuläuft. Darum die Geduld in der Bedrängnis, darum das Ausharren, dass wir anderen weitersagen und dass wir uns sammeln im Gebet. Was ist das, wo Sie sich einer Gebetsgruppe anschließen? Können Sie ohne Beter existieren? Müssen Sie ein toller Kerl sein. Ich kann es nicht. Ich kann in meinem Glauben nicht existieren ohne Schwestern und Brüder, mit denen wir laut beten. Ja, wenn Sie es leise können, ich weiß nicht, wie man da Gemeinschaft praktiziert. Bei uns gehört die Rede dazu, die uns Gott geschenkt hat, zum Kommunizieren miteinander. Das braucht man, beharrlich sein im Gebet, dieses Einstehen füreinander. Das ist wunderbar, dass uns der Herr diese Gemeinschaft untereinander gibt. Zueinander uns stellt, im Dienst aneinander. Amen.